Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast des Netzwerk Friedenskooperative. Ich bin Juline und mache momentan mein Praktikum hier und außerdem bin ich klimaaktivistisch engagiert. Durch das Netzwerk habe ich mich intensiv mit der Friedensbewegung beschäftigt und bald, nämlich am 23. September, ist der nächste globale Klimastreik. Da streiken wir auf der ganzen Welt, weil die Klimakrise eben nicht an Landesgrenzen Halt macht und deswegen eine globale politische Lösung her muss. Und auch beim Thema Frieden fehlt irgendwie eine globale Perspektive, weil das Problem nur lösbar ist, wenn alle Akteure mit einbezogen werden. Deshalb habe ich mir hier im Netzwerk die Friedenskooperative die Frage gestellt, wie Klima und Frieden miteinander zusammenhängen. Ich habe dafür die Klimabewegung und die Friedensbewegung miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesammelt und natürlich noch generell irgendwie Verknüpfungen zwischen dem Thema Klima und Frieden gesammelt. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich Johannes eingeladen. Er ist bei Health for Future in Aachen und setzt sich für nukleare Abrüstung ein. Und außerdem war Johannes bei der Konferenz des Nichtverbreitungsvertrags in New York. Aber das kann er vermutlich am allerbesten selbst erzählen. Deswegen, hallo Johannes, stell dich voll gerne mal vor.
Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin Johannes, bin 25 Jahre alt, studiere Physik in Aachen, im Master mittlerweile. Und wie du das schon angesprochen hast, bin seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt sehr aktiv bei Health for Future in Aachen. Das sind eigentlich nur Leute aus den Gesundheitsberufen. Und ich bin so ein bisschen, bin darauf aufmerksam geworden vor 2 Jahren, habe gefragt, hey, kann ich nicht auch bei euch mitmachen? Genau, und das ist so im Aktivistischen das, was ich so hauptaktivistisch mache, würde ich sagen. Und habe aber vorher mich immer schon für Krieg und Frieden interessiert und da vor allen Dingen für Atomwaffen und habe dann auch dazu ein Seminar an der Uni belegt und meine Bachelorarbeit hier am Institut für nukleare Abrüstung und Verifikation geschrieben vor einem Jahr und bin seitdem irgendwie an dem Thema dran geblieben. Und genau wie du gesagt hast, war ich jetzt dann mit der DFGVK Anfang August in New York bei der ersten Woche der Review-Konferenz des NPTs.
Dann starten wir mal mit deinem Fachgebiet, nämlich nukleare Abrüstung und Klimagerechtigkeit, so wie ich das jetzt gerade ein bisschen rausgehört habe. Und zwar, welche Gemeinsamkeiten siehst du da für die Bewegung inhaltlich?
Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist halt einfach, dass es die beiden oder zwei existenzielle Bedrohungen sind. Also es sind sozusagen diese Bedrohungen, die einfach die Existenz von uns Menschen auf diesem Planeten bedrohen. Und das ist auch das, was mich irgendwie dazu gebracht hat oder interessiert hat, weil ich es einfach als die größten Themen angesehen habe. Und das sind erstmal so die groben Sachen, die zusammengehören. Und dann fängt es natürlich auch schon an, unterschiedlich zu werden. Also ich würde sagen, in der Klimakrise ist das Existenzielle, sind die Kipppunkte im Erdsystem.
Könntest du gerade einmal erklären, was es mit diesen Kipppunkten auf sich hat und am besten direkt auch noch ein Beispiel nennen?
Also erstmal dazu, was ein Kipppunkt generell ist. Ich denke, da ist Kippeln tatsächlich ein gutes Beispiel, was jeder kennt, was das charakterisiert. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man kippelt, dann lehnt man sich ja nach hinten. Und wenn man sich nicht zu weit nach hinten lehnt, dann kann man einfach immer wieder aufhören zu kippeln. Aber es gibt halt diesen Punkt, wo, wenn man sich so weit nach hinten lehnt, dass man kurz davor ist, umzufallen, dass es dann reicht, wenn zum Beispiel ein kleines Kind jemand auf die Brust tippt und es ist nur eine ganz kleine Veränderung, aber dann fällt man nach hinten um. Das ist irreversibel. Sobald ich darüber hinaus bin, über diesen Winkel, wo ich mich nach hinten gelehnt habe, kann ich nicht wieder zurück. Also das ist unabdingbar. Ich kann ja nicht sagen, ich will wieder nach vorne. Und hätte mich das Kind sozusagen, würde mich das, wenn ich sitze, antippen, ja, dann kippel ich ein bisschen, aber kann wieder nach vorne fallen. Das heißt, es gibt diesen Punkt, eine ganz kleine Änderung, was auslöst, was unaufhaltsam und irreversibel ist. Und ein Beispiel dafür im Erdsystem ist zum Beispiel das grönländische Eisschild, das anfängt zu schmilzen oder das schon schmilzt, wenn es wärmer wird. Und jetzt ist es wie beim Kippeln, also bis zu einer gewissen Temperatur wird es einfach ein bisschen schmelzen und dann bleibt es aber auf diesem Level. Also was beim Kippeln das nach hinten lehnen ist, ist bei dem Eisschild die Temperatur und ungefähr zwischen 1,5 und 2 Grad ist es halt so, dass das Abschmelzen nicht mehr aufhaltbar ist. Es wird auf jeden Fall abschmelzen. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut klar machen. Jeder, der irgendwie mal wandern war, weiß, dass je höher man kommt, desto kälter ist es. Und jetzt ragt dieses Eisschild ungefähr so im Durchschnitt 2-3 Kilometer aus bis über den Meeresspiegel. Und da oben ist es halt kalt. Das heißt, es neigt eher dazu, nicht abzuschmelzen. Wenn es jetzt anfängt abzuschmelzen, nimmt diese Höhe ab. Und dadurch ist das Eisschild in niedrigeren Zonen. Und da ist es einfach wärmer und irgendwann können wir nicht mehr sagen, also irgendwann ist dieser Punkt überschritten und es wird auf jeden Fall abschmelzen, einfach weil es dann kleiner ist und da wärmer wird.
Okay, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Das ist mega spannend. Aber du wolltest gerade noch mal weiterreden.
Ja, die Metapher, die man da so verwendet in der Klimawissenschaft oder in der Klimakommunikation ist, dass es so ein bisschen ist, dass wir im Nebel auf einen Abgrund fahren und wir wissen, dass es den Abgrund gibt. Wir wissen halt, wir sehen sozusagen durch die Nebel in dieser Metapher, das sind die Unsicherheiten, wissen wir halt nicht ganz genau, wo er ist, aber wir wissen, er existiert. Und solange wir halt weiter CO2 emittieren, vor allen Dingen, oder Treibhausgase, beschleunigen wir halt auf den Abgrund. Bei Atomwaffen würde ich sagen, ist es eher wie so ein Balancieren auf einem Seil vielleicht. Also es ist eine ständige, also sozusagen, man muss ja ständig mit der Angst einer Nuklearkatastrophe leben. Das sind, würde ich sagen, dann so auf den zweiten Blick auch die Unterschiede in den beiden Themen.
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen, das Existenzielle an der Klimakrise sind eben die Kipppunkte, die du gerade angesprochen hast und diese Points of No Return, die damit einhergehen, wenn irgendwann das Abschmelzen nicht mehr verhindert werden kann. Und gut, bei nuklearen Waffen ist ja irgendwie das Existenzielle daran ziemlich eindeutig, weil wenn diese Waffen hochgehen, egal ob ungewollt oder nicht, dann ist es einfach eine humanitäre Katastrophe und das hat natürlich auch irgendwie global oder zumindest sehr weitreichende Folgen. Ich wollte jetzt noch fragen, ob dir noch weitere Gemeinsamkeiten einfallen, gerade irgendwie im Hinblick auf so eine globale Perspektive, die es ja auf jeden Fall bei dem Thema von Klimagerechtigkeit, aber bestimmt auch bei nuklearen Waffen gibt. Oder auch das Thema Verantwortung von Ländern, die irgendwie viel Schuld oder wenig Schuld an der Klimakrise haben. Genau, fällt dir dazu noch was ein?
Zwei Sachen. Einmal, dass die reichen Industrieländer des globalen Nordens die meisten, mit Abstand die meisten Emissionen emittiert haben. Das ist die eine Ungerechtigkeit. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass aber gerade die Länder tendenziell am wenigsten betroffen sind. Das heißt, wir haben halt dieses Machtgefüge oder diesen Machtverlauf. Und dasselbe ist bei Atomwaffen auch. Also diese Staaten, die Atomwaffen haben, haben einfach ein ganz anderes Standing in internationaler Sicherheitspolitik. Und gleichzeitig gibt es dort auch, nicht ganz so bekannt, aber es gibt auch den Begriff von nuklearer Gerechtigkeit. Ich habe zum Beispiel in New York mit jemandem von den Marshall Islands gesprochen. Dort haben die USA Atomwaffentests gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, das ist einfach ein, wenn man sich damit beschäftigt, ist einfach eine Form von nuklearem Kolonialismus, kann man sagen, weil die einfach die Leute dort vertrieben haben, dann Atomwaffentests gemacht haben. Die Inseln, also das Bikini Atoll, sind unbewohnbar. Die Menschen haben heutzutage noch die Folgen und haben natürlich offensichtlich auch gar nichts damit zu tun. Also da ist Ursache und Wirkung auch völlig entkoppelt, wie bei der Klimakrise
Ja,
auch.
krass auch, dass sich die USA dann rausnimmt, einfach ihre Atomwaffen irgendwo zu testen, wo zwar vielleicht auch Menschen leben, aber ja, die zu vertreiben. Ja, es ist ja genauso wie mit der Klimakrise, dass irgendwie sich gar keine Gedanken darüber gemacht wird, welche Menschen auf Inseln von den Auswirkungen und Temperaturanstiegen jetzt schon einfach viel mehr betroffen
Ja.
sind.
Ja, und das ist auch dieser Anspruch, würde ich sagen, von zum Beispiel, okay, wir haben einen gewissen Lebensstandard, aber wer trägt die Kosten dieses Wohlstands in der Klimakrise? Es ist ganz offensichtlich, dass der globale Süden dort die meisten Folgen spürt. Und das Gleiche ist ja bei den Atomwaffentests. Da ist ja auch sozusagen die Idee von, okay, wir müssen diese Waffen testen und dafür brauchen wir Testgebiete. Und das ist einfach dieser Anspruch von, wir müssen das machen, wir haben das Recht dazu.
Ja, voll spannend oder vor allem einfach super absurd, gruselig. Genau, wir haben jetzt ja über die inhaltlichen Aspekte von Klimakrise und von nuklearer Abrüstung und den Kampf dagegen gesprochen. Und du bist ja jetzt auch in beiden Themen irgendwie aktivistisch involviert. Hast du ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass du auf der Konferenz warst und auch bei Health for Future. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, was die beiden Bewegungen denn verbindet. Also wenn du eben dein Engagement und den Aktivismus zu den verschiedenen Themen vergleichst irgendwie, was ist da ähnlich oder wie kommen die beiden Punkte zusammen?
Also ich glaube, mein erster Gedanke ist dazu, leider kommen die noch ziemlich wenig zusammen. Vor allen Dingen die Klimabewegung, die ja dann auch die Intersektionalität immer mehr in den Vordergrund stellt und jetzt eine Klimagerechtigkeitsbewegung ja in großen Teilen ist, denkt ja viele Dinge mit.
Intersektional zu handeln bedeutet einfach, verschiedene Formen von Diskriminierung mitzudenken und eben nicht nur Klimaschutz zu machen und irgendwie das Klima in Deutschland zu schützen, sondern auf verschiedenen Ebenen das zu betrachten. Ich glaube, das ist schon noch genau wichtiger, kurz zu erklären.
Genau, und halt dazu ergänzen, diese Zusammenhänge mit zu erklären einfach und mit aufzuzeigen, also die Zusammenhänge mit aufzuzeigen. Allerdings würde ich halt sagen, dass jetzt allgemein vielleicht Militär oder Militarismus, also das ist da noch nicht stark mit drin, wie ich es auf jeden Fall wahrnehme. Deshalb würde ich sagen, erstmal ist das noch ein Punkt, der irgendwie offen ist. Obwohl es da natürlich Zusammenhänge gibt, so der offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass das Militär an sich auch einen großen Fußabdruck hat oder einfach viel CO2 emittiert. Und das Interessante ja ist, dass diese Emissionen zum Beispiel im Pariser Abkommen gar nicht mit drin sind. Auf, soweit ich weiß, Drängen einfach aller großen Staaten, weil ich meine, das würde ja eine viel, viel größere Frage irgendwie aufwerfen. Genau, also das würde ich sagen, ist so das Offensichtliche. Und dann sind es halt, denke ich, einfach zivilgesellschaftliche Bewegungen, die fast abgekoppelt erstmal vom Thema voneinander lernen können. Also so wie jede Bewegung von historischen Bewegungen lernen kann und sehen kann, zum Beispiel, wenn man an die Bürgerrechtsbewegung denkt, okay, was hat dort funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie hat sich das entwickelt, genau, also Strategien einfach sozusagen. Und das ist halt was, wo ich sagen würde, dass man allgemein voneinander lernen kann. Ich persönlich sehe es halt aber noch nicht so stark, einfach weil das, ja, vor allen Dingen jetzt würde ich sagen, das Thema Atomwaffen ist halt im gesellschaftlichen Diskurs echt kaum da. So ein bisschen so ein blinder Fleck in der Debatte, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Also mir fällt das ganz besonders auf, dass ich eben merke, bevor ich hier mein Praktikum angefangen habe, habe ich mich so super mit irgendwie dem Atomwaffenverbotsvertrag auseinandergesetzt und generell nukleare Abrüstung und was es da für Forderungen und aktuelle politische Tendenzen gibt. Fällt dir ein, warum das Klimathema so viel präsenter in der Gesellschaft ist als das Thema der nuklearen Abrüstung? Weil offensichtlich haben die ja beide existenzielle Risiken und sind super gefährlich irgendwie. Fällt dir da was ein, woran es liegen könnte?
Also ich habe halt das Gefühl, dass, würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass vor allen Dingen in Deutschland oder auch im Westen, sage ich mal, das Thema in die breite Gesellschaft, vor allen Dingen durch Fridays for Future und Greta Thunberg, wirklich so richtig in die Debatte gebracht wurde. Was auch schon natürlich sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich absurd ist, wenn man sich vorstellt, dass, ich glaube, 92 ist das, also im Kyoto-Protokoll schon das Thema auf der Agenda war, aber wie lange es gebraucht hat, wie weit es auch eskaliert ist, bis es sozusagen dann durch zum Beispiel Greta Thunberg in unsere Debatte gekommen ist, ne, wo man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es
Ich meine, das Besondere ist ja vor allem, dass durch Fridays for Future das Thema in den Medien so groß geworden ist.
genau.
Es ist absurd, dass irgendwie SchülerInnen und Schulstreiks der Auslöser dafür sind, sich mal mit dem Klima auseinanderzusetzen. Weil, wie du gerade gesagt hast, das ist ja nicht erst seit gestern ein Thema. Und es gab auch schon immer irgendwie Klimaaktivisti und irgendwie Menschen, die sich für Umweltschutz stark gemacht haben. Aber ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass das Thema oder die Art, wie Klima in der Gesellschaft angekommen ist und wie das eben in allen Aspekten mitgedacht wird, dass das die nukleare Bewegung, sondern die Abrüstungsbewegung irgendwie noch nicht so richtig geschafft hat.
Ja, also ich frage mich da halt auch, ob es daran liegt, sozusagen, dass man dieses, also auch nur ein gewisses Spektrum an Krisen irgendwie vielleicht gleichzeitig behandeln kann. Während zum Beispiel der Corona-Pandemie war dieses Thema einfach so medial vertreten, dass ja selbst ein so präsentes Thema wie die Klimakrise in den Hintergrund gerückt ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie, also das, dann hat es vielleicht auch mit der Art von Risiko zu tun, wie wir das am Anfang besprochen hatten, oder dieser ständige Drahtseilakt ist, dass es dann einfach irgendwie auch medial relativ in Anführungszeichen uninteressant ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass jetzt mit dem Ukraine-Krieg und den Drohungen Russlands und jetzt auch dem Atomkraftwerk in der Ukraine prinzipiell das Aufkommen einer Nuklearkatastrophe wieder reeller irgendwie ist und dadurch mehr in den Medien vertreten ist. Aber das würde ich sagen, ist halt der große Unterschied in den
Ja.
Bewegungen auch, dass das eine halt medial schon da ist.
Also du sprichst zwei voll wichtige Punkte an. Zum einen eben, dass die Klimakrise und auch irgendwie die Gefahr von einer nuklearen Katastrophe ja immer mitschwingt. Aber sobald eben eine andere Krise mit auftaucht, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg, sind halt solche Dinge sofort wieder hinten angestellt, weil eben wir uns nicht um tausend Konflikte gleichzeitig kümmern müssen. Und ich hatte tatsächlich heute Morgen ein Gespräch mit einer Person, die in den 80er Jahren die Friedensdemonstration in Bonn mitorganisiert hat. Und er meinte auch, er wäre ungerne jetzt in meiner oder unserer Situation, weil er meint, es gibt einfach so viele Probleme und Konflikte gleichzeitig und du bist gefordert, dich zu allen möglichen Konflikten zu positionieren, dass es super schwierig ist, bei einem Thema zu bleiben. Und in den 80er Jahren war eben das Thema, was natürlich auch durch den Kalten Krieg die ganze Gesellschaft und den Alltag, das wohnte dem irgendwie inne. Und dann war das eben das Thema, worum es geht. Nämlich irgendwie die Gefahr von einem nuklearen Krieg oder nuklearen Katastrophe. Und
Und
ja.
dazu vielleicht noch, also erstmal würde ich sagen, ich beobachte auch, dass halt gewisse politische Player das auch gegeneinander dann ausspielen. Also zum Beispiel jetzt beim Klima, dass es immer wieder dieses ist, auch ja dieses Jahr noch von Olaf Scholz, ja, was machen wir denn mit den ArbeiterInnen bei der Braunkohle? Und es ist immer nur so ein Ausspielen gegeneinander, anstatt halt irgendwie Lösungen auch mitzudenken. Also wenn wir auch zum Beispiel auf soziale Ungerechtigkeit blicken oder so, also jetzt ganz aktuell mit dem 9-Euro-Ticket. Also ich finde es so offensichtlich, wie das zwei Dinge miteinander koppelt. Also soziale Ungleichheit bekämpft und gleichzeitig gut fürs Klima ist. Und gleichzeitig denke ich, dass es für uns AktivistInnen oder Leute, die Themen auf dem Schirm haben und vielleicht auch das Privileg haben, sich damit zu beschäftigen, ist es extrem wichtig, dass man es irgendwie schafft zu kommunizieren, dass sozusagen Leute, die einfach in armutsbetroffen sind oder betroffen sein werden und deren Hauptproblem einfach ist, wie zahle ich meine Rechnung fürs Heizen, fürs Duschen etc., da kann man halt nicht einfach plump sagen, hey, aber das Klima ist voll wichtig. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man es irgendwie immer zusammendenkt und dann auch zeigen kann, dass diese Lösungen Hand in Hand gehen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie das, was in der Politik einfach nicht passiert, dass eben soziale Ungerechtigkeit und Klimagerechtigkeit zusammengedacht wird, sondern wie du gesagt hast, irgendwie eher, es geht nur das eine oder das andere. Ich finde den Punkt mega spannend. Ich wollte nur noch eine Sache davor dazwischen schieben. Und zwar, weil du ja darüber gesprochen hast, dass durch den Ukraine-Krieg so die Gefahr von der nuklearen Katastrophe irgendwie wieder greifbarer wird. Und auf der einen Seite sehe ich den Punkt voll. Das war ja vor allem irgendwie, als der Krieg losging, auf jeden Fall eine große Frage, inwieweit der Krieg nach Europa kommt, wie sicher Deutschland jetzt ist und natürlich auch die Frage nach Atomwaffen. Aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt auch, weil du das Atomkraftwerk in Saporischschja angesprochen hast, ich habe eher das Gefühl, dass wir so beschäftigt damit sind, wie wir durch den Winter kommen und irgendwie, wie wir genügend Gas und Strom produzieren, was keine Frage, eine super wichtige Frage ist. Und ich würde nicht sagen, das Thema klärt sich von selbst, sondern da muss darüber gesprochen werden. Aber gleichzeitig die Gefahr, die von dem Kraftwerk, was in der Ukraine ist und so an der Frontlinie irgendwie ist, dass das medial nicht mehr behandelt wird und irgendwie nicht mehr die Gefahren aufgezeigt werden davon, dass es gerade eine Situation in Saporischschja gibt, in diesem Atomkraftwerk. Das finde ich auch super krass, wie eben so dieses Narrativ von der Sicherheit des Atomstroms irgendwie weitergesponnen wird, gerade in dieser Kriegssituation.
Ja.
Und dann ist mir noch ein Punkt eingefallen, und zwar, weil wir darüber gesprochen haben, was irgendwie Klima und Frieden bzw. Klimagerechtigkeit und die nukleare Abrüstungsbewegung miteinander verbinden und was sie voneinander lernen können. Da habe ich daran gedacht, dass ja irgendwie im Klimathema es nicht so richtig konkrete Verbote gibt. Klar, es gibt irgendwie das Pariser Abkommen und das Kyoto-Protokoll und Klimaziele, aber es ist alles nicht so richtig konkret. Ja, ein Verbot. Und da ist ja irgendwie der Atomwaffenverbotsvertrag definitiv progressiver und fortschrittlicher. Vielleicht kannst du dazu mal noch ein bisschen konkreter sagen, was die Strategien im AVV sind und wie da ein konkretes Verbot auch sinnvoll ist und was im Hinblick auf Atomwaffen und Abrüstung verändern kann.
Mehrere Dinge dazu. Also einmal könnte man ganz naiv sagen, okay, der Vertrag bringt überhaupt nichts, weil dort kein Atomwaffenstaat Mitglied ist. Das muss man auf jeden Fall differenzierter betrachten, weil es natürlich also erstmal zur gesellschaftlichen Ächtung auch beiträgt, sozusagen, dass du sagen kannst, hey, die sind verboten. Und ich glaube halt, dass das vor allen Dingen dann sozusagen, wenn wir wieder in der Rolle von Zivilgesellschaft denken, dass das halt echt ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, sich auf so ein internationales Abkommen berufen zu können, auf der Straße, auf Podien. Also das einmal bietet das natürlich das Pariser Abkommen, sagen, dass wir immer fordern können, hey, ihr habt das unterzeichnet, eigentlich machen wir nur sozusagen, gucken wir nur darauf, dass ihr euren Job macht. Und dieses Treaty, würde ich sagen, fehlt uns halt noch auf internationaler Ebene, also ein Abkommen, was fossile Energien verbietet. Und soweit ich weiß, ist es auch in Planung und da weiß ich auch, ganz konkret, dass einige Akteure und Akteurinnen von ICANN im Hintergrund einfach mit ihrer Expertise dort Informationsaustausch bieten. Und dann könnte man natürlich zum Beispiel einer Bundesregierung halt pushen und sagen, hey, unterschreib das. Dann, wenn sie unterschrieben hätten, dann kannst du natürlich auch nicht plötzlich irgendwelche LNG-Terminals in Lichtgeschwindigkeit hochbauen. Und genau, das würde ich sagen, fehlt
Ja,
halt noch.
ich finde es einen mega spannenden Gedanken zu sagen, okay, es gibt so einen konkreten Atomwaffenverbotsvertrag und ja, Atomwaffenstaaten sind da zwar gerade noch nicht Teil von, aber der soziale Druck, der ja irgendwie davon ausgeht, dass Atomwaffen eben verboten gehören. Und es hat ja in der Vergangenheit auf jeden Fall auch schon funktioniert, dass Streubomben auf eine ähnliche Art und Weise verboten wurden, dass es eben Verträge gab, die natürlich erst von Ländern, die diese Bomben nicht besessen haben, unterschrieben wurden und dann von immer mehr Ländern ratifiziert wurden, sodass so der globale Druck und auch irgendwie so eine Verständigung auf gewisse Menschenrechte und Kriegsverbrechen passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Atomwaffen auf jeden Fall auch so funktioniert und dass sich da ja allein schon in Deutschland in den letzten 3 bis 5 Jahren voll viel gewandelt hat, darüber, auch über das Narrativ von der nuklearen Abschreckung und wie sicher das irgendwie ist. Ja.
Und da vielleicht ein Satz, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, sind dann halt auch Finanzierung von solchen Sachen. Also wenn du so ein offizielles Abkommen hast, dann geht es ja auch viel darum, ob jetzt große Geldgeberfirmen, dass die sozusagen irgendwann werden die sich entscheiden, diese Dinge dann vielleicht nicht mehr zu finanzieren, weil es halt so ein offizielles Abkommen gibt, auf das du dich zurückgreifen kannst, also und als Druckmittel wieder benutzen kannst. Weil sonst müsstest du ja selber argumentieren, hey, wir finden das voll schlecht, weil XYZ. Und wie viel Gewicht hat das Argument verglichen zu einem Argument, wo wir sagen, hey, es gibt diesen Verbotsvertrag, der von X Ländern unterschrieben wurde? Dann hast du ja einfach medial wieder ein ganz anderes
Ja,
Druckmittel.
es ist auch einfach viel greifbarer zu sagen, so und so viele Staaten sind schon dagegen. Und dann fand ich es noch super interessant, dass du gerade erzählt hast, dass ja die konkreten Strategien, die da entwickelt wurden im Rahmen von dem Atomwaffenverbotsvertrag, jetzt irgendwie genutzt werden könnten, um eben ein Verbot von fossilen Energien möglich zu machen und einen Vertrag zu dem Thema auszuarbeiten. Und da hast du davon gesprochen, dass ICAN da, also beim Atomwaffenverbotsvertrag, schon mit involviert war und auch jetzt irgendwie viel Expertise an Bewegungen weitergeben kann. Da wollte ich einmal ganz kurz fragen, was ICAN eigentlich ist für die Menschen, die nicht so tief in der nuklearen Abrüstungsbewegung drin sind. Und ja, genau, wenn du dazu noch Gedanken hast, äußere den auf jeden Fall.
Also ICAN steht für International Campaign to Abolish Nuclear Weapons und die sind halt Autor des Atomwaffenverbotsvertrags und haben dafür, ich glaube, 2017 auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und ich glaube, oder vielleicht muss ich die Aussage ein bisschen klarer stellen. Also ich habe während der NPT mit Beatrice Wien, das ist die, ich weiß nicht, was ihr offizieller Titel ist,
Ich glaube, ich habe
Chefin,
mal
ja.
Direktorin von ICAN
Okay,
gelesen.
Direktorin von ICANN. Ich habe dort da die Chance gehabt oder wir hatten auch die Chance mit ihr zu sprechen. Da hat sie nur gesagt, dass sozusagen sie persönlich mit sowas in Kontakt ist und halt prinzipiell natürlich es sehr oder prinzipiell es sehr sinnvoll findet, dass da Strategien, Kontakte etc. ausgetauscht werden. Also dass man da diese ja einfach die Lernkurve steiler macht, indem man einfach
Toll.
Informationen teilt.
Und das ist ja irgendwie super sinnvoll, ein Netzwerk zu knüpfen und das Wissen zu teilen, was man hat. Weil wir jetzt sehr explizit über nukleare Abrüstung gesprochen haben, mir sind dabei aber tatsächlich noch ein paar andere Punkte eingefallen, die du angesprochen hast. Zum einen auf jeden Fall, das wollte ich nochmal herausstellen, dass tatsächlich seit dem Kyoto-Protokoll die Emissionen, die von Militär kommen, nicht mit einbegriffen sind in Abkommen und Ziele und Klimapakete. Ja, und das finde ich völlig absurd, dass das einfach ausgeklammert ist dafür, wie viel CO2 da emittiert wird und auch wie viel Geld da reinfließt. Was mich super beeindruckt oder eher erschreckt hat, ist, dass allein das US-Militär mit seinen CO2-Emissionen an 47. Stelle stehen würde und Länder wie Dänemark oder Schweden noch mal weniger CO2 produzieren als das Militär eines Landes wie der USA. Und wie absurd es ist, dass das Militär noch so einen krassen Stellenwert hat, wenn das ja offensichtlich auch super klimaschädlich wirkt. Und dann hattest du noch den Punkt angesprochen, was ich auch mega spannend finde, dass der politische Diskurs super prägt, wie wir über Punkte wie Finanzierbarkeit sprechen. Finanzierbarkeit ist genau dein ein Thema, wenn es eben um Klima, Soziales und Abrüstung geht. Und ja, sonst irgendwie das Sondervermögen auch einfach so passiert.
Ja, also ich finde, mich hat es schon überrascht, wie unglaublich schnell sozusagen dieses Sondervermögen durchgewunken wurde, wie auch vor allen Dingen die FDP und die CDU, die die Schuldenbremse immer noch unterstützen, dass diese beiden Parteien das unterstützen. das Sondervermögen ausdrücklich. Und dass dann aber halt ständig und jetzt gerade wieder gesagt wird, das 9-Euro-Ticket, das können wir nicht finanzieren. Also ich finde, das ist so offensichtlich, dass da irgendwie verschiedene Regeln gelten. Das ist, finde ich, offensichtlich, dass man das anprangern sollte und muss und kann. Also allein mal die naive Frage zu stellen, sozusagen einem Politiker oder einer Politikerin aus dieser Partei, was ist der Unterschied?
Ja, voll,
Genau.
auf jeden Fall. Vor allem auch, weil du gerade das Sondervermögen angesprochen hast, das wurde ja im Sommer auch einfach durchgewunken ohne große mediale Aufmerksamkeit. Und natürlich ist es geschickt, das so direkt vor der Sommerpause zu machen, wenn auch irgendwie gerade keine Wahlen anstehen. Aber das fand ich schon, ja, wie du treffend gesagt hast, ganz schön erschreckend, wie da mit 2 Mal Maß gemessen wird. Und finde es auf jeden Fall einen Punkt, den ja sowohl die Klimabewegung als auch die Friedensbewegung noch viel mehr im Mittelpunkt stellen könnte, wie eben Diskussionen über Finanzierbarkeit geführt werden und zu welchen Themen. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde im Hinblick auf Klima und Frieden und die Verknüpfung davon, dass Klimawandel ja auf jeden Fall ein riesiger Krisenmultiplikator ist. Wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gesprochen, wie irgendwie der globale Süden betroffen ist von den Auswirkungen der Klimakrise auch jetzt schon. Fallen dir dazu irgendwie so ein paar konkrete, griffige Sachen ein, die Menschen, die jetzt zum ersten Mal sich damit auseinandersetzen, wie Klima und Frieden zusammenhängt, was sie mitnehmen können, jetzt im Hinblick auf Klimawandel als Krisenmultiplikator?
Also wenn sozusagen es an Menschen ist, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, also ich meine, dafür muss ich nicht, weiß ich nicht, muss ich keine wissenschaftliche Studie zu lesen, glaube ich, dass man sich vorstellen kann, dass während einer Dürreperiode oder Überschwemmung oder einfach Extremwetterereignis und in dem danach sozusagen das menschliche Miteinander dort nicht friedlicher ablaufen wird als vorher. Oder bei Wasserknappheit oder Nahrungsmittelknappheit. Also ich meine, das ist irgendwie offensichtlich. Dann sozusagen auch unter diesem Aspekt ist natürlich dann immer noch die Existenz oder Drohung von Atomwaffen. Ja, es ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, würde auch sagen, ist halt ein Krisenmultiplikator, die Klimakrise, so wie sie eigentlich alles multipliziert. Also soziale Ungerechtigkeit, globale Ungerechtigkeit,
Voll. Und auch
alles leider mit
irgendwie,
drin.
dass die Spannungen, die zwischen ethnischen Gruppen in einem Land teilweise existieren, die ja irgendwie auf Kolonialismus und gezogene Landgrenzen von irgendwelchen Kolonialherren jetzt immer noch bestehen. Und ich habe gelesen, dass von den 20 Ländern, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, sich 60% in einem Konflikt befinden. Und das zeigt ja nochmal, wie dramatisch die Situation ist. Zum einen, dass wir dringend was dagegen tun müssen, dass Länder von der Klimakrise betroffen sind, und zum anderen, dass auch da die Konflikte sind. Und irgendwie, das repräsentiert für mich so perfekt diese globale Ungleichheit und die Folgen des Kolonialismus und des Imperialismus. Und ja, klar könnte ich mein Leben einfach so weiterleben, aber ich habe ja eine Verantwortung durch das Wissen, was ich habe und durch meine privilegierte Situation. Und dass das nicht irgendwie noch viel mehr Menschen erkennen, um was dagegen zu tun, das finde ich schon richtig belastend.
Ja, stimme ich dir zu. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ich halt denke, dass es vor allen Dingen jetzt in der Kommunikation, es ist Kunst an sich vielleicht, zielgruppengerecht zu kommunizieren, weil wenn ich, also ich stimme dir in dem zu, was du sagst. Wenn ich jetzt sage, hey, wir sind alle privilegiert in Deutschland, sagen wir mal, alle weißen Menschen in Deutschland, wir sind privilegiert, wie können wir irgendwie uns damit nicht beschäftigen die ganze Zeit, das ist halt eine Aussage, die ist einfach falsch. Also wir müssen Lösungen finden für soziale Ungerechtigkeit hier in Deutschland vor Ort, die dann aber auch sozusagen globale Gerechtigkeit mitdenken, weil sie einfach gut fürs Klima sind oder klimaschonend. Ich glaube, das ist sozusagen auch immer wichtig im Aktivismus, wirklich auch strategisch zu überlegen, mit wem kommuniziere ich vielleicht gerade. Das würde ich nur hinzufügen.
Voll, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist doch was, was Menschen, die sich irgendwie aktivistisch engagieren oder strukturieren, mitnehmen können. Also ja, das ist auch einfach wichtig, in politischer Arbeit zielgruppenorientiert zu kommunizieren. Und das Problem liegt ja nicht bei den Menschen, die armutsbetroffen sind und sich nicht informieren. Das Problem liegt im System und in der Politik, die nichts tut. Und dass mein Aktivismus und mein Engagement sich ja auch immer gegen die Strukturen und Institutionen und Personen richtet, die irgendwie was für die Situation können und dass da Verantwortung übernommen werden muss. Und ich würde sagen, die Person, die ein kleines Unternehmen hat und jetzt super abhängig davon ist, wie die nächste Gaszahlung ausfällt, ob sie insolvent wird oder nicht, die hat wirklich wenig damit zu tun, was gerade die aktuelle Situation ist. Also genau, finde ich super wichtig, dass du den Punkt gerade nochmal gesagt hast. Ja, wir haben jetzt ja gerade schon mal sehr abstrakt und vielleicht auch ein bisschen philosophisch darüber gesprochen, was ich tun müsste. Wenn wir jetzt hier zum Schluss nochmal zusammenkommen und irgendwie überlegen, worüber wir gesprochen haben, über die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Klimabewegung und dem Kampf um nukleare Abrüstung, die Unterschiede und Verbindungen in den Bewegungen und was sie voneinander lernen können und jetzt natürlich gerade auch nochmal allgemeiner darüber, wie Klima und Frieden miteinander zusammenhängt. Was nimmst du jetzt aus dem Gespräch mit? Was findest du irgendwie am wichtigsten? Und gibt es noch was, was du den Menschen, die den Podcast hören, gerne mitgeben möchtest? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, sehr frei zu erzählen, was du noch loswerden möchtest.
Also was ich vielleicht mitnehme und habe ich auch schon in vielen Gesprächen sozusagen in New York und vor allen Dingen mit den anderen Jugenddelegierten mitgenommen, ist, dass ich auch so ein bisschen einen vielleicht unausgesprochenen Generationenkonflikt sehe in diesen beiden Bewegungen. Also das mit einer sehr jungen Klimabewegung, mit einer alt, was auch immer alt heißt, Friedensbewegung. Und dass man da ist, glaube ich, auch nicht leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die dann halt aus dem anderen Teil der Bewegung sind. Und da einfach erstmal irgendwie den anderen probiert kennenzulernen und zu gucken, aus welcher Richtung kamt ihr denn vielleicht damals oder kommt ihr heute? Was sind eure Überlegungen? Weil da halt natürlich auch wieder ganz viel verstecktes Wissen einfach irgendwie herrscht und einfach ein Austausch. Also das ist vielleicht so das Erste, was ich auch ganz persönlich mitnehme, sozusagen, wie wichtig und interessant das ist, weil es werden halt, also da muss man schon vielleicht anfängliche Vorurteile vielleicht auch manchmal überwinden.
Und auch einfach so super unterschiedliche Strategien und Arbeitsweisen und irgendwie
Ja.
Prioritäten, die gesetzt werden in dem Aktivismus, das fällt mir auf jeden Fall bei meinem Praktikum auch immer wieder auf, dass Menschen einfach sehr unterschiedlich arbeiten und dass da auf jeden Fall die Arbeitsweise irgendwie mit dem Alter und der Sozialisation zusammenhängt. Genau, aber das ist noch ein anderer Punkt.
Und ganz konkret natürlich sozusagen auch würde ich sagen, im digitalen Aktivismus, ja. Und was ich vielleicht ganz konkret, da habe ich auch drüber nachgedacht, jetzt für den Klimastreik am 23.09. mit auf den Weg geben möchte, ist tatsächlich ein Artikel, der in der Zeit erschienen ist. Der ist von der Journalistin Sarah Schurmann und der heißt, warum Klimaaktivismus richtig nerven muss. Und es ist sozusagen eine Analyse der Situation des Klimaaktivismus. Und ihr Argument ist so ein bisschen, dass sie argumentiert, dass die Blockierer von Klimaschutz, die sind öffentlich für Klimaschutz. Sozusagen, wir sind an einem Punkt, jetzt in der Klimakrise, wo alle Parteien außer die AfD sich dazu bekennen und dass wir nicht den Fehler machen dürfen und denken, okay, der nächste globale Klimastreik, da werden wieder so viele Menschen kommen wie 2019 und dass wir einfach dranbleiben und aktiv denken, okay, das vielleicht reevaluieren und ihr Ding ist so ein bisschen, die Gesellschaft ist halt weiter als 2019. Also wir brauchen Informationen und Irritationen, aber ein globaler Klimastreik schafft keine Irritation mehr, wie es sozusagen wöchentliche SchülerInnenstreiks des 2019 geschafft haben. Das würde ich tatsächlich gerne den Leuten irgendwie mit an die Hand geben, weil ich es super, super relevant finde, dass ja engagierte Leute sich da auch ständig sich reevaluieren und Strategien und Taktiken irgendwie reevaluieren und sich vielleicht auch
Ja.
ehrlich machen, was ist gerade noch sinnvoll oder was bedarf es wirklich?
Ich finde das auf jeden Fall mega wichtig, was du sagst. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, die sich die Klimabewegung als nächstes stellen muss. Okay, was tun wir jetzt, wenn es öffentlich keine Gegner mehr gibt? Und ja, die Frage danach, wie man Aktivismus anpassen muss, stellt sich auf jeden Fall gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie jetzt immer wieder. Also ich habe gerade kurz gerechnet, 2019, das ist 3 Jahre her und hier bei uns im Büro hängen gerade Fotos von den 3 größten Friedensdemos in Bonn aus den 80ern und da waren halt zwischen 100.000 und 500.000 Menschen da und das Thema hat sich ja überhaupt nicht verändert in den 3 Jahren und dass das irgendwie so die Bürde des Aktivismus unserer Zeit ist, dass eben so schnell in so viel in so kurzer Zeit passiert und gleichzeitig finde ich es super spannend, dass irgendwie die nukleare Abrüstungsbewegung an einem ganz anderen Punkt steht, dass es eben erstmal darum geht, Irritation zu schaffen und auf einer analytischen Ebene super spannend zu beobachten, wo die Bewegungen eigentlich gerade stehen und was ihre Ziele sind.
Also es fehlt halt auch vor allen Dingen Informationen, würde ich auch sagen. Also das sozusagen nochmal zu diesem Punkt, dass dieses Thema halt nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist oder diese Bedrohung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ja, und um das sozusagen zu verallgemeinern, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist halt dieser strategische Blick da drauf und da dann einfach voneinander lernen und schauen, was die anderen machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch irgendwie nicht den Mut verlieren und weiter überlegen, wo sind die Stellschrauben in meinem Wirkungsumfeld, wo kann ich was verändern, wo hat sich in der Vergangenheit nachhaltig was verändert. Ich fand dazu das Gespräch mit dir über die Parallelen aus der Klimabewegung und der Anti-Atom-Bewegung mega bereichernd und es hat mir auf jeden Fall neue Perspektiven gegeben. Ich fand es auch super spannend, über das Thema Finanzierbarkeit oder eher der Frage nach Finanzierbarkeit zu sprechen und auch über soziale Ungerechtigkeit, wo wir irgendwie immer wieder drauf gekommen sind. Und ich finde es ja super absurd, dass das Militär und Rüstungsausgaben einfach in keinem Abkommen dieser Welt vorkommen und finde das mega spannend, da weiter dran zu denken. Genau, deswegen würde ich sagen, vielen Dank dir fürs Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war es dann auch wieder mit unserer Podcast-Folge. Alle Sachen, die wir angesprochen haben und weitere Informationen findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ich finde gerade das Thema Finanzierbarkeit und Prioritätensetzung super wichtig und vielleicht sprechen wir da in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal drüber. Und ansonsten bleibt mir jetzt vor allem noch zu sagen, kommt zum Streik in der Stadt, in der ihr seid, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.